Giesinger Bergfest. Löwenslänglich blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest Löwenstammtisch Episode 29. Montag, spätabends. Und Anja, ich fühle mich ein bisschen neidisch, wenn ich den Alex
Warum?
So angucke.
Ich bin ein bisschen rot.
Ja, ich gucke einfach nicht hin.
Ich bin ein bisschen rot, nicht weil ich irgendwie peinlich berührt wäre, sondern weil ich einen Sonnenbrand habe.
Der Alex meldet sich nämlich heute aus einem Außenstudio. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir irgendwie so ein bisschen versprengt sind. Aber Alex sitzt heute auf Gran Canaria.
Der Kanarienvogel.
Oder Gran Canaria, alles das Gleiche.
Eben.
Nein, du bist ja tatsächlich nicht nur zum Spaß da. Du sollst ja tatsächlich auch ein bisschen was arbeiten. Es sei dir gegönnt. Das muss man als Löwe auch können, jemand anderen was gönnen. Was ich am Samstag der Viktoria aus Berlin nicht gegönnt habe, war der Punkt, den sie mitgenommen haben aus Giesing. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich möchte gerne kurz einsteigen mit etwas anderem. Es ist Folge 29. Kann mir jemand von euch mindestens 3 Spieler nennen, die in den letzten 20 bis 25 Jahren die Rückennummer 29 beim TSV getragen haben?
Das wäre was für einen Alex Allstar jetzt. Das wäre ein geiler
Tatsache.
Hinweis. Er trug die Nummer 29. Ich würde echt, 29.
Ich werde euch die Namen dann schon sagen, aber da kommen
ein paar.
Daniel
Halfer
war
doch
mal oben in den 20ern.
Genau, Nummer, Daniel Halfer wollte ich auch gerade sagen. Der war 28, oder?
Nein, Daniel Halfer hatte die 28. Wir reden von einem 29.
Ich bin irgendwie bei so einem, der ganz, ganz wenig Spiele gemacht hat. So einer wie Stefan Wannenwetsch oder so. Oder, Sandro Kaiser.
Oder so hieß doch auch mal einer oder so.
Der Co-Trainer. Aber auch der hatte es nicht. Aber ich werde euch jetzt
der
ein paar nennen.
Der hat doch mal gespielt.
Es waren nicht wirklich, Mulic. Wir hatten ein paar, Mulic auch nicht, aber wir hatten ein paar namhafte. Ich versuche mich zu steigern. Stefan Frühbeiß.
Okay.
Markus Ziereis.
Oh.
Stimmt.
Wie konnten wir ihn vergessen? Mhm. Schande über unser Berg.
Übrigens, Comeback gefeiert am Wochenende. Mhm. Nach Meniskus-OP.
Super.
Und Tor geschossen.
Sehr schönes Bild online gewesen, finde ich. Sehr schönes Bild.
Mach mal weiter. Jetzt wird's noch interessanter. Felix Udokai.
Ah ja, stimmt.
Wen haben wir denn da noch? Simon Jentsch.
Oh, stimmt. Aber das ist nicht fair, Flo. Das ist wie bei Wer wird Millionär, wenn man dann auf dem Stuhl sitzt und diese 500-Euro-Frage kriegt.
Zu Hause auf
der
Couch sitzt.
Jeder daheim vom Fernseher. Ja. Genau. Denkt sich, was ist denn das für ein Vollpreller? Der hat gar keine Ahnung. Warum sitzt denn der da am Stuhl? Und wahrscheinlich ging es mir nicht anders. Und genauso
ist
diese Frage mit der Trikotnummer 29.
Und ich habe noch 2 und da haut euch jetzt gleich die Schusser raus.
Vielleicht sagst du sie einfach nicht und wir lassen sie Maxi Donhauser uns nennen.
Wieso haut uns die Schusser raus? Weil sie so abwegig sind.
Dass weil einer ist, den hast du gar nicht mehr auf dem Schirm und einer, der da war, sagst du, natürlich.
Ike Uzoma.
Nein.
Nee.
Stefan Aigner.
Aber Stefan Aigner in seiner...
Stimmt, hatte die 29 mal, ja.
Da in seiner Comeback- und Abstiegssaison.
Stimmt. Ja, das habe ich komplett verdrängt, muss ich
und
ganz ehrlich sagen.
Und jetzt einer, bei dem es keiner wirklich mehr auf dem Schirm hat. Olaf Bodden. In der Champions-League-Saison, also in der 99er-2000er, die erste Saison, wo er nicht mehr die 9 hatte, sondern dann Martin Max, hat er noch die 29 bekommen.
Mhm.
So, genug. War jetzt der Fakten- und Zahlenfloh für heute.
Job erledigt.
Haben wir das abgehakt.
Top.
So, genau.
Ich gönne dir diesen Triumph, wenn wir beim Thema gönnen
sind. Das ist ja kein Triumph.
Genauso wie ich dem Alex seinen Sonnenbrand gönne.
Okay.
Gut. Bin ungefähr so rot wie die Wand hinter dir, Anja.
Lass uns in den Löwenkosmos eintauchen, bevor das noch eskaliert. 60 gegen Berlin. Eine Sache ist eingetreten, eine nicht. Die eingetreten ist, dass Sascha Möll das netzt. Die nicht eingetreten ist, dass 60 einen Victory gegen die Viktoria geholt hat. Und Alex, du warst mal wieder der Bergfestvertreter auf Giesings Höhen. Und ich möchte gleich mal sagen, Hut ab, endlich bappt ein Bergfest-Sticker in der Westkurve.
Ich habe mich getraut, ja. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, was sowas angeht, aber die Gelegenheit war da. Ich war sehr früh im Stadion und habe mir gedacht, jetzt hinterlasse ich mal meine Spuren. Genau. Also Block F2 ganz links am Wellenbrecher sozusagen zum Block G. Da findet ihr uns auf einem Geländer sozusagen.
Ich finde es schon gefährlich, dass der Alex das jetzt so preisgibt, weil eigentlich erzählt man das ja nicht, wenn man stickert, weil wenn die Verantwortlichen das hören, könnten die jetzt sagen, du, Alexander Augustin aus Passau, bitte einmal mitkommen, hier ist der Eimer, hier ist dein Lappen und hier ist dein Spüli und jetzt entfernst du alle 1860 Sticker aus dieser Westkurve.
Reichen da 1860? Ich weiß es nicht.
Kollektivstrafen gibt's nicht.
Ja.
Aber es heißt doch immer mitgehangen, mitgefangen.
Stimmt, ja.
Ja, komm, lasst uns bitte ins Spiel gehen und wir starten gleich mal mit unserer nagelneuen Neuerung. Ja, nagelneue Neuerung. Ja, das Bergfest-Phone. Ihr könnt uns ja mittlerweile Sprachnachrichten schicken mit Eindrücken, Ideen, schieß mich tot. Und wenn WhatsApp denn funktioniert, was es am heutigen Montagabend nicht tut. Aber wir haben tatsächlich vorher schon ein, zwei Mails bekommen und da wollen wir gleich mal zwei vorspielen mit Eindrücken nach dem oder zu dem Remis gegen Victoria Berlin. Und dann, lieber Alex, gehen wir gleich mal auf deine Eindrücke ein und ich glaube, wir starten dann mit unserem Gespräch gleich mal vor dem Anstoß. Aber jetzt hören wir mal rein und ich glaube, mindestens einen von den Leuten, die uns eine Nachricht geschickt haben, die kennen wir.
Servus, hier ist der Maxi. Ich wollte mich auch nochmal melden. Also ich muss sagen, ich sehe das Ganze heute mit irgendwie gemischten Gefühlen. Zum einen muss man sagen, gut, wir haben gerne Absteiger uns gespielt zu Hause. Aber man muss auch sehen, wir sind einfach hinten gelegen und die haben es dann doch noch geschafft. Fand ich, waren eigentlich deutlich die bessere Mannschaft. Und ich denke, dass man auf die Leistung eher aufbauen kann, weil gekämpft haben sie auf alle Fälle. Nur irgendwie hat halt im letzten Drittel oder der letzte Pass zum Großteil gefehlt. Und wenn wir das in den Griff kriegen, glaube ich, sollten wir jetzt den Bock mal umstoßen. 3 Euro ins Phrasenschwein. Aber jetzt schauen wir mal. Ich glaube, Buchbach am Freitag wird nicht ganz einfach, aber ich finde es gut, dass wir nächste Woche auch spielen und die anderen wahrscheinlich Pause haben. Das sehe ich eher als Vorteil. Und dann schauen wir, was passiert, wenn Mannheim in 2 Wochen kommt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und bis Mittwoch. Ciao.
Ja, das war Maxi Donhauser, unser...
Bis Mittwoch, es ist so schön, wenn er das sagt.
Es ist halt unser Bergfest-Ultra. Und wollen wir gleich mal weiterhören in die zweite Nachricht. Die kam von Kevin Heizer, hören wir mal rein.
Ja, servus. Ich bin zufrieden im Großen und Ganzen. Und zwar habe ich von der Mannschaft gesehen, Power, Einsatz, Kampf und Wille. Und sie sind zurückgekommen. Und das sind alles Attribute, wo ich sage, das ist 60 München und das ist okay. Freilich ist zurzeit irgendwie ein bisschen wie verhext, dass wir einfach nicht mehr gewinnen. Ist eklig und hat sich jeder anders vorgestellt, aber auch das ist 60. Aber jeder läuft, jeder will, jeder kämpft und die lassen die Köpfe nicht hängen, das ist echt das Wichtigste und mit derer Leistung sind früher oder später Siege wieder vorprogrammiert. Also ich bin guter Dinge.
Die Frage oder diese These möchte ich gleich weitergeben an dich, Alex. Würdest du dem Kevin zustimmen?
Ja, also mit ein bisschen Abstand auf jeden Fall. Ich fand es, wenn man so zurückblickt, auf jeden Fall einen großen Schritt in die richtige Richtung. Und wenn du dich jetzt auf das besinnst, was dahin gehauen hat gegen Berlin, und es war viel, dann wird es zwangsläufig irgendwann wieder 3 Punkte geben. So weh dieses Unentschieden getan hat. Also ich war selten so angefressen wie am Samstag nach einem Löwenspiel. Das liegt aber nicht an der Leistung der Mannschaft, sondern einfach an der Tatsache, dass man sich darüber geärgert hat, dass einfach nichts hinhaut. Es waren so viele gute Ansätze dabei, viele gute Ideen, aber irgendwie war immer der letzte Pass oder dann war wieder ein Bein dazwischen und ja, eigentlich kann man der Mannschaft nichts vorwerfen. Muss man so sagen.
Ich habe gemerkt, dass du angefressen warst. Du warst selten so ruhig in unserer WhatsApp-Gruppe wie an diesem Samstag. Ja. Mir geht's ähnlich. Ich war am Samstag auch ziemlich, ich kann nicht mal sagen, dass ich sauer war. Ich war auch nicht traurig. Es war so ein bisschen eine Leere, weil man sich halt nicht belohnt hat.
Ja.
Es wäre genau das Spiel gewesen, den Bock umzustoßen, die Kehrtwende zu schaffen. Haben wir nicht ganz geschafft. Aber einer hat hoffentlich endlich den Knoten platzen lassen. Und das ist Sascha Mölders. Und das Tor, das 1:1, ganz, ganz viel Randaspekte drumherum. Das erste ist die Vorarbeit von Tim Linsbichler, auf den ich ehrlicherweise dann gleich nochmal zu sprechen kommen möchte.
Und die Vorvorarbeit von Sascha Mölders.
Ja.
Sascha Mölders initiiert diesen Angriff, das muss man auch sagen, es war ja kein Abstauber, sondern da war Mölders wieder Mölders, wie wir ihn kennen.
Was ich sagen möchte, also Mölders leitet ein, dann Linsbichler, auf den wir gleich nochmal zu sprechen kommen, dann die unmittelbare Vorarbeit durch den Pfostentreffer natürlich Stefan Lex, also Torbeteiligung, für ihn glaube ich natürlich ärgerlich, dass er nicht vom Pfosten gleich direkt rein ist, aber er war unmittelbar am Tor beteiligt, Lex absolut mit aufsteigender Tendenz.
Ja, ja.
Und Mölders, und ich glaube, darauf möchtest du raus, lieber Alex, steht da, wo ein Torjäger stehen muss. Genau, genau da. Das genau war so eine Situation wie gemalt. Er hat's gemacht. Der Jubel war auch eindeutig. Naja, das, was da von dem Jubel effektiv da war, einen Mundwinkel verzogen hat er nicht, aber die Gesten waren eindeutig. Ja. Und da steckt ganz, ganz viel drin in diesem Tor, finde ich. Und,
ja, und ein wütender Mölders ist ein guter Mölders. Das haben wir gesehen am Samstag. Also man hat es ihm angesehen, er war nicht ganz happy mit der Situation, verständlicherweise, aber er hat die Reaktion gezeigt auf dem Platz. Er war wieder dieser Zielspieler, wie man ihn sich vorstellt, hat viele Bälle festgemacht, hat, ja, auch dieser Spielzug war ja symptomatisch, wirklich starke Bälle in die Tiefe gespielt, Tim Linsbichler gut eingesetzt, der auch, müssen wir vielleicht später nochmal drüber reden, sich wirklich in den Fokus spielt. Also Sascha Mölders ist wieder da oder kommt zumindest wieder mit großen Schritten zurück.
Ich möchte was sagen zum Ausgleichstreffer von Sascha Mölders. Ja, er hat das Unentschieden gerettet, Klammer auf, vielleicht hat er aber auch den Rückstand erst verursacht, Klammer zu. Aber auf jeden Fall hat man deutlich gespürt, welcher Druck nach dem Tor abgefallen ist von ihm. Aber ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass er auch einen Blick hätte für seinen Vorlagengeber, dass er den in seinen Jubel mit hätte einbeziehen können, was einfach noch mehr demonstriert hätte, dass die ganze Mannschaft sich daraus am Schopfe rausziehen muss und es nicht allein an ihm hängt, was er vielleicht glaubt oder was vielleicht auch hineinprojiziert wird. Ja, viele Grüße von Karin aus Freimann. Ciao.
Liebe Anja, bekommt jetzt eigentlich der Alex ein Bier von dir? Nachdem wir letzte Woche genau das philosophiert haben, dass Mölders trifft.
Ja.
Der Alex bekommt noch zwei Biere dafür.
Ah, schön.
Das ist kein Problem.
Sehr schön.
Sie geht einfach in den Keller und plündert das Lager ihres Volleyballteams.
Genau. In die Garage.
Oder in die Garage. Was aber auch.
Zu Sascha Mölders?
Ja, Sascha Mölders.
Noch kurz. Ich glaube, er wäre auch nicht Sascha Mölders, wenn er nicht stinksauer auf den Platz kommen würde, nachdem er zweimal nicht in der Startformation gestanden hat. Und beim ersten Mal klappt es vielleicht nicht gleich, aber der weiß natürlich auch, dass wenn er trifft, ist er sofort wieder drin, weil dann kriegt er das Ding wieder für sich. Dann kannst du ihn nächstes Mal auch wieder nicht raussetzen.
Ja.
Es funktioniert nicht.
Also er hat definitiv Werbung in eigener Sache gemacht und das freut mich auch. Und Michael Köln hat ja vorm Spiel im Interview bei Magenta Sport auch gesagt, das ist keine Entscheidung jetzt gegen Sascha Mölders gewesen, sondern einfach für hohes Pressing, wo du viel Laufarbeit hast und nichts gegen die Wampe von Giesing, aber Laufarbeit ist es halt nicht mehr so einfach für den Sascha. Und nein, also ich halte diese Maßnahme weiterhin auch für durchaus gerechtfertigt. Und
in dem Fall... In dem Fall war es die perfekte Entscheidung, weil Berlin war, die waren wirklich K.O. am Ende. Das war die letzten 20 Minuten. 60 muss dieses Spiel eigentlich drehen, muss man ganz klar so sagen. Und dann kannst du ihm Mölders bringen gegen eine Defensive, die auf dem Zahnfleisch daherkommt. Und ja, dann...
Ja, die müssen den dann erstmal aufhalten.
Genau, den musst du erstmal stoppen.
Stoppe mal einen angeschlagenen Boxer oder jemanden wie Sascha Mölders oder mit diesem Feuer, wenn der on fire ist. Also,
ja.
Nee, möchte ich persönlich nicht.
Ja.
Wie angefressen Sascha Mölders gewesen ist, hat man übrigens im, wie ich finde, im Interview bei Magenta Sport ganz deutlich gesehen. Selten so einen angefressenen, kurz angebundenen Sascha Mölders gesehen. Also auch das Interview hat gefühlt schon wieder ganz leicht Kultpotenzial. Ist natürlich gefragt worden, ja, wie war es denn, Bank, wie geht's dir so? Ne? Und seine Antwort, ich bin jetzt fünfeinhalb Jahre hier und habe fast alles miterlebt. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ungern auf der Bank sitze. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
Ja.
Natürlich lässt dann ein erfahrener Moderator wie Thomas Wagner da nicht locker und hat dann auch noch so versucht, so ein bisschen nachzufragen, ja, wie ist denn das Verhältnis denn zu Michael Kölner und so? Und die Antwort sagt, ja, da können wir gleich drüber diskutieren. Ihr braucht jetzt nicht versuchen, hier irgendein Feuer zu legen. Darauf gehe ich gar nicht ein.
Kann man jetzt viel hineininterpretieren, ja.
Also ich persönlich glaube, dass es da, dass alles in Ordnung ist.
Ja,
dass zwar ein Sascha Mölders angepisst ist, auf der Bank zu sitzen, dass aber das Verhältnis zu Michael Kölner extrem intakt ist.
Auf persönlicher Ebene auf jeden Fall. Also da, ich glaube, Michael Kölner kommuniziert so offen und Sascha Mölders ist so ein erfahrener Hase, dass die beide genau wissen, dass das eine rein fachliche, sportliche Entscheidung ist. Die gilt es zu akzeptieren und Sascha Mölders hat ja das Perfekte draus gemacht und hat es in positive Energie umgemünzt, das Ganze. Und ja, wenn das immer so läuft, dann gerne wieder.
Na, absolut. Und man muss auch sagen, ein Sascha Mölders hat diesem Spiel sehr, sehr gut getan. Er kam halt rein, hatte halt leider auch gleich unmittelbaren Teilhabe gehabt am Gegentor. Er hat aber dann eben auch dafür gesorgt, dass er seinen Fehler wieder gut macht. Und er hat dem Spiel für meinen Geschmack gut getan. Alex, du standest ja in der Kurve. Also zumindest am Fernseher hatte ich den Eindruck, dieser Mölders ist auf dem besten Wege, dort wieder hinzukommen, wo wir ihn am liebsten sehen.
Ja. Ja, man hat auch, er hat halt immer noch ein extremes Standing in der Kurve. Als er zur Einwechslung gelaufen ist, vom Aufwärmen gab es schon Sascha Mölders Sprechchöre. Also er ist immer noch der Löwenheld und auch völlig zu Recht. Und ich glaube, der weiß das auch zu schätzen, was da von den Rängen kommt und weiß auch, was er dem Verein zu verdanken hat.
Davon können wir ausgehen. Also das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen und da weiß man, was man aneinander hat, auch wenn es, ich sag's mal ganz knallhart, Deppen gibt's überall.
Ja.
Wir haben da die ein oder andere Info auch zugespielt bekommen, aber ich sage mal, der Großteil weiß schon ganz genau, was Sache ist und hat ein Gefühl dafür, für den Löwenkosmos, möchte ich mal so ganz deutlich sagen. Wie gesagt, Stefan Lex haben wir schon gesagt, tut ihm auch mal gut, diese unmittelbare Torbeteiligung. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis bei dem auch endlich mal so endgültig der Knoten platzt. Aber auch eher auf einem extrem aufsteigenden Ast. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das macht Freude und das macht auch Hoffnung. Und einen haben wir schon angesprochen und den möchte ich mal kurz reinwerfen, weil wir bis dato immer noch so ein bisschen, ja, er war noch nicht zu greifen. Jetzt langsam macht er extrem Werbung für sich und das innerhalb weniger Minuten. Das ist Tim Linzbichler.
Ja, servus zusammen. Steffen aus Giesing hier. Grüßt euch. Ich glaube, wir haben unser System einfach noch nicht so wirklich gefunden. Das ist, wer wie mit wem super harmoniert und sowas. Da ist jetzt aktuell noch viel Rotation drin. Klar haben wir eben auch Verletzte und sowas. Und ist gar keine Frage. Das ist nicht so leicht mit so einem relativ dünnen Kader. Aber ja, wie gesagt, die letzten 20 Minuten, vor allem beim letzten Spiel, geben wirklich Lust auf mehr. Und ich finde auch, was ich ganz cool fände, gut, ich bin kein Trainer, aber was ich zum Beispiel ganz cool fände, wäre jetzt zum Beispiel der Sascha und der Tim, wenn die jetzt zum Beispiel statt Elf wären und wir so mal auflaufen würden. Ich glaube, das hatten wir auch so noch nicht.
Ich habe Spaß.
Das ist kurios. Kurios, wir haben, als wir vor der Saison gesprochen haben über den Kader der Löwen, haben wir ihn ja fast schon unter den Tisch gekehrt, Tim Linzbichler, und er straft uns alle Lügen. Und ich bin sehr, sehr froh darum, weil er hat so, ich habe ihn beim Aufwärmen so ein bisschen beobachtet schon, und er hat so ein bisschen so Peter Crouch-eske Züge, so vom ganzen, vom Körperbau her und vom Bewegungsablauf, aber er ist technisch wirklich stark am Ball. Also es ist keiner, der irgendwie die Birne reinhält, wenn ein Ball irgendwie an den Fünfer fliegt, sondern der kann auch Chancen kreieren. Und der kann Bälle annehmen, der kann Bälle festmachen, der kann auf engem Raum wirklich einen Ball verarbeiten. Und er hat den Zug zum Tor. Also ich finde den wirklich beeindruckend. Für das, dass er wirklich ein Jahr jetzt verletzt war eigentlich und die ersten Kurzeinsätze macht. Also da wächst vielleicht einer heran, der vielleicht eine ernsthafte Option für den Sturm werden kann, auch auf Dauer.
Er hat halt auch einen Trainer, der ihn nicht fallen hat lassen.
Ja.
Also man sieht ja, dass ein Michael Köllner an ihm festgehalten hat. Sonst hätte er zum jetzigen Zeitpunkt ja auch nicht diese Kurzeinsätze bekommen.
Ja.
Oder er wäre vielleicht sogar im Sommer schon wieder gegangen.
Ja.
Ja.
Der muss ja, Tim Linsbichler muss ja irgendwie Potenzial haben, sonst hätten sie ihn nicht geholt. Also auch wenn Günther Gorenzel in den letzten Tagen ja so ein bisschen Fehlplanung im Kaderaufbau unterstellt wurde, aber Günther Gorenzel ist ein absoluter Fachmann und der holt keinen Tim Linsbichler, wenn er ein Vollblinder wäre.
Ich sag mal so oft, dass auf die kleinen Gewitterwolken im Löwenkosmos kommen wir dann wahrscheinlich gleich noch zu sprechen. Hm. Aber Tim Linsbichler, ich muss mich erstmal an den Namen gewöhnen. Der kommt noch nicht so einfach über die Lippen. Aber ich sage ganz klar, für mich ist das ein absoluter Kandidat für die Startelf. Gerne jetzt beim Toto-Pokalspiel gegen Buchbach. Und wenn das da einigermaßen funktioniert, dann auch für die Liga. Da bin ich, muss ich ganz deutlich sagen, ich würde es ihm gönnen. Die Werbung in eigener Person hat er gemacht. Die Frage ist dann nur, wie man das halt dann aufstellt. Ich kann ihn mir an der Seite von Sascha Mölder sehr, sehr gut vorstellen. Ich kann ihn mir aber auch gefühlt so ein bisschen als hängende Spitze vorstellen. Ich schließe sogar nicht aus, ihn zusammen mit Marcel Bär zu sehen, dem ich jetzt gleich mal dazu sagen muss, der ist für mich, hat jetzt nicht den Monster-Durchhänger. Der ist genauso verunsichert wie die gesamte Mannschaft, aber ich fand Marcel Bär jetzt auch nicht schlecht. Gegen Berlin. Das war halt einfach ein bisschen unglücklich. Und Sascha Mölders hat letztendlich das Tor gemacht. Wer es dann macht, ist mir wurscht. Aber Marcel Bär, auch ein Kämpfer vor dem Herrn für meinen Geschmack. Und deswegen finde ich das sehr, sehr spannend. Und es ist eigentlich nur gut aus Löwensicht oder auch aus Sicht von Michael Köllner, dass du jetzt drei hungrige Stürmer hast. Einen, der jetzt wieder getroffen hat. Das wird ihm gut tun, dem Sascha. Dann hast du einen aufstehenden Linsbichler, der heiß drauf ist, jetzt endlich zu zeigen, was er kann. Und du hast einen Marcel Bär, der einfach nochmal eine ganz andere Dynamik ins Spiel bringen kann. Das sind drei verschiedene Stürmertypen. Und mal ganz ehrlich, drei verschiedene Stürmertypen da vorne zu haben, drei Optionen, finde ich jetzt nicht so verkehrt.
Ja, und ich fand auch im Spiel gegen Berlin die Kombination Greilinger und Linsbichler auf der linken Seite ganz interessant. Linsbichler kam immer so leicht über die linke Angriffsseite und Greilinger sowieso. Ich bin Fan von Fabian Greilinger, weil er so ein Straßenfußballer ist irgendwie. So ein ganz unbekümmertes Wesen auf dem Platz und macht auch mal die unerwarteten Dinge. Und die beiden im Zusammenspiel, das hat teilweise echt ganz gut funktioniert. Kann sein, dass ich auf der linken Angriffsseite ein bisschen mehr den Fokus hatte, weil ich eben in F2 stand und damit immer die quasi diese Seite ein bisschen im Blick gehabt habe.
Kannst du aber nicht das komplette Feld überblicken?
Ja, das war wirklich schwierig, wenn man da in F2 steht, relativ nah links am Wellenbrecherzaun, dann wird es schwierig, die Eckfahne auf der linken Abwehrseite zu sehen. Also das ist.
Bist du jetzt nicht der Kandidat, der einfach auf den Zaun klettert?
Nee, so weit war es dann noch nicht.
Der stickert nur.
Ich war kurz, ja.
Aber okay, man muss ja festhalten, man sieht nicht alles im Grünwalder Stadion gut.
Nee.
Also ich hatte da auch schon mal einen Sitzplatz auf der Haupttribüne und saß so dumm quasi zwischen diesen zwei Pfosten, die diese Regiekanzel tragen. Dass ich quasi.
Also du sprichst beim Betonfaust, oder? Keine Menschen.
Genau.
Ja.
Vielleicht waren da welche daneben, aber auf jeden Fall habe ich von den Pfosten, also die Pfosten standen so blöd, dass ich eigentlich die Keeper nicht gesehen habe.
Ja. Ja, auf der Pressetribüne ist es ja ähnlich. Da muss man schon auch. Wenn man Pech hat, sieht man auch das halbe Spielfeld nicht. Ja.
Ja, da musst du dich immer ducken.
Ja. Ist immer das Dach schon im Blick eigentlich. Schwierig.
Schwierig und trotzdem Giesing wunderbar. Übrigens eines der Fotos des Wochenendes war wirklich Patrick Lindner mit Fernglas auf seiner Terrasse, wie er das Spiel verfolgt. Ja. Liebe Grüße an der Stelle. Wir wissen, der hört gerne ins Bergfest rein. Servus Patrick. Ja, es war am Ende nur ein 1-1. Ich würde gerne, bevor wir auf das große Ganze nochmal gehen, drei Spieler ansprechen, Ich bin, nein, wir hauen nicht drauf. Aber ich habe bei drei Spielern momentan so ein Fragezeichen im Kopf. Hm. Das sind Quirin Moll, Stefan Saiger und Keanu Staude. Ich werde aus den dreien momentan nicht schlau.
Bei Keanu Staude muss man natürlich sagen, dass er auch wenig Möglichkeiten bekommt, sich zu zeigen. Aber die Möglichkeiten, die er bekommt, die nutzt er eben nicht. Eben anders als ein Tim Linsbichler zum Beispiel. Bei Quirin Moll, da ist es, ja, defensiv ist es grundsolide, aber was dann auf, also ich verstehe vor allem nicht, wieso er Standards treten darf weiterhin. Da gibt es, glaube ich, 5 bessere in der Startelf, die Standards treten könnten. Also da ist jeder Ball ist da verhungert, mehr oder weniger. Oder irgendwo hingeflogen, wo er eben nicht hinkommen sollte. Bei Stefan Saiger, ja, es ist halt, er ist nicht der große Aufbauspieler, so von hinten raus. Und er ist, ja, mir gefällt seine gesamte, ich weiß, seine Performance einfach nicht, auch defensiv. Er ist relativ behäbig im Bewegungsablauf, lässt sich auch oft überrumpeln. Schwierig.
Man könnte jetzt natürlich sagen, also es gab 5 Wechsel bei den Löwen an diesem Wochenende im Spiel gegen Berlin. 4 davon haben brutale Eigenwerbung gemacht. Es kamen rein Sascha Mölders, Fabian Greilinger, Tim Linsbichler, Dennis Dressel. Diese 4 haben brutalste Eigenwerbung gemacht für die Startelf. Und die raus sind, werden wahrscheinlich darunter leiden müssen. Das sind Marcel Bär, leider, muss ich sagen. Mhm. Auch Maeve Biancardi, leider, immer bemüht. Aber 2 absolute Verlierer in dieser Situation sind einfach Quirin Moll und auch leider Erik Tallig.
Wobei Erik Tallig gegen Berlin besser war. Also der hat schon schlechtere Spiele gehabt in dieser Saison. Das muss man auch sagen. Also der hat mir jetzt nicht so schlecht gefallen.
Ich glaube, ich möchte Quirin Moll in Schutz nehmen.
Gerne.
Ich habe es jetzt nochmal geöffnet, was er so diese Saison gespielt hat. Und es waren nicht viele Einsätze über die kompletten 90 Minuten. Wenn ich mir das anschaue, 25.09. gegen Ferl, davor 21 Minuten gegen Zwickau, davor war er in Quarantäne.
Stimmt,
es war dabei. Auch, ja. Dann war er Meppen 90 Minuten. Davor war er wieder verletzt wegen Wadenprobleme. Und wir wissen auch, dass er davor lange verletzt war. Ich glaube, er ist noch nicht komplett im Tritt.
Ja.
Ein Trainingsrückstand, der dauert auch aufzuholen. Deswegen lege ich meine beiden Beine und meine beiden Hände für Quirin Moll ins Feuer. Und schieb's mal da drauf.
Nein, es ist ja auch ganz wichtig, das anzusprechen, das ist auch so. Aber es ist halt auch der Fall, dass Quirin Moll momentan nicht auf dem Level ist, wo wir ihn schon gesehen haben. Das ist sehr, sehr schade, wir wissen ja, was er kann.
Eben, das ist das Problem, glaube ich, bei Quirin Moll gerade, weil wir einfach...
Es ist das Problem der gesamten Mannschaft, weil wir wissen was er kann.
Ja.
Aber dann können wir uns ja darauf freuen, dass er da wieder bald hinkommt.
Hoffentlich.
Das hoffen wir, ja.
Vielleicht ganz kurz einen Blick, bevor wir wirklich so aufs große Ganze gehen und so ein bisschen auf die Gefühlswelt und den Löwenkosmos an sich. Semi Belkacir hier, 90 Minuten auf der Bank.
Ja, überraschend. Aber, ja.
Eine notwendige Pause einfach mal.
Aber er hatte ja eine lange Pause. Er hatte eine lange verletzungsbedingte Pause. Auch da ist das Problem, er hat gerade in der Vorbereitung gezeigt, was er kann und dass er eigentlich der Dreh- und Angelpunkt sein kann, da von hinten raus. Aber ja, er hat in den Spielen, die er jetzt gemacht hat nach der Verletzung, nicht unbedingt anknüpfen können an das Ganze. Wobei es auch viel zu viel erwartet wäre, weil wie lange war er raus? 4, 6 Wochen, irgendwie sowas. Dass er da sofort wieder bei 100% ist, ist ja auch utopisch zu erwarten. Vielleicht hat und er auch zu viel. Ein
super junger Spieler.
Ja, eben, er hat vielleicht auch zu viel Druck bekommen. Ich meine, wir haben ihn ja auch über Wochen in den Himmel gelobt und ihn zum Hoffnungsträger erkoren. Deswegen, er ist jung, er hat noch nicht, bei weitem nicht diese Profi-Erfahrung, die andere haben. Gerade in der Defensive ist das ja extrem wichtig. Der wird schon wieder kommen.
Davon gehen wir doch einfach mal aus.
Ebenso wie Niki Lang. Niki Lang hat's, finde ich, gut gemacht gegen Berlin.
Ja, durchaus.
Der war war ja auch länger jetzt wieder raus und kommt rein und macht das wirklich, macht eine richtig gute Partie.
Dann frage ich jetzt mal so in die Runde. Ist die Stimmung nach dem Spiel, nach dem 1-1 gegen Victoria Berlin besser, schlechter, gleich wie vor dem Spiel?
Besser.
Ja, ich würde auch sagen besser. Ich hätte, wenn du mich jetzt am Samstagabend gefragt hättest, hätte ich gesagt, schlechter kann sie nicht sein. Aber mittlerweile.
Wir hätten eine Live-Reaction machen müssen. Ich hätte gerne einen Alex on Fire gehabt.
Ja. Wobei ich da hätte ich nicht gewusst, was ich groß. Da wäre sehr viel aus der Emotion heraus passiert, wahrscheinlich. Aber mittlerweile ist es so, also man kann wirklich mehr Positives als Negatives aus diesem Spiel ziehen. Man muss immer noch sagen, dass sie defensiv extreme Probleme haben. Wenn der Gegner Tempo aufnehmen kann mit dem Ball am Fuß, dann wird's teilweise ein Hühnerhaufen. Da waren teilweise die Außenpositionen, wie Berlin da mit Tempo über Außen gehen konnte, das war Wahnsinn. Ich weiß nicht, also gerade Janik Deichmann ist mir da oft aufgefallen, Philipp Steinert war ein bisschen solider, aber da fehlt's komplett am Stellungsspiel. Weil Janik Deichmann ist kein gelernter Außenverteidiger, muss man auch sagen, ist immer noch die Notlösung für Marius Wilsch und wird sie hoffentlich nicht mehr lange bleiben. Marius Wilsch soll, glaube ich, im Laufe des Oktobers sein Comeback feiern, ist momentan der Plan. Ich hoffe, es wird dann auch so. Schambeinentzündung ist immer ganz schwierig. Er hat ja zum Saisonauftakt zu mir noch gesagt, September will er zurück. Hat sich verschoben. Deswegen machen wir da noch ein Fragezeichen hinter. Aber Janik Deichmann, da merkt man einfach oft, gerade wenn er mit Tempo angelaufen wird, dann wird's irgendwie, ja, wild.
Ja, und ganz ehrlich, ich möchte Janik Deichmann endlich mal aus seiner Paradeposition sehen. Ich möchte endlich, dass er nicht mehr der Notnagel hinten rechts ist, sondern dass er sich einfach auch mal vorne zeigen kann und darf als zusätzliche Option. Und ich glaube oder ich bin überzeugt davon, dass er bis jetzt sein volles Potenzial aber noch nicht ausschöpfen konnte, wegen der Position, die er jetzt einfach spielt. Und ich muss ganz deutlich nochmal sagen, dafür, dass das für ihn eigentlich, es ist nicht die unbekannte Position, aber es ist die ungewohnte Position. Und dafür macht er es sehr, sehr solide. Also ganz ehrlich, Chapeau, Janik Deichmann, aber ich freue mich, wenn er endlich eine Stufe weiter vorne spielen darf.
Ja.
Ganz klare Geschichte. Gut.
Aber was ich mir da wieder gedacht habe, mir fehlt an dieser Stelle ein Leon Klaassen zum Beispiel, der ein richtig guter Außenverteidiger-Backup war in solchen Situationen. Und den hast du eben jetzt nicht. Jetzt musst du einen Ungelernten auf diese Position stellen und das merkst du halt in manchen Situationen. Könnt ihr mir folgen?
Ja. Wir folgen dir überall hin. Aber ich vermisse Leon Klaassen jetzt nicht so.
Muss ich
jetzt auch? Nein.
Also er hat wirklich Phasen gehabt, da hat er mir sehr gut gefallen. Und es war ihm seiner, den kannst du reinstellen und der bringt seine Leistung.
Gut. Ja. Mai. Ich habe ihn jetzt nicht so gut immer gesehen, aber Mai. Aber ich finde es gut, dass grundsätzlich die Stimmung bei uns besser ist, denn es wäre auch mein Gefühl gewesen, dass jetzt mit ein bisschen Nachklang, natürlich ist dieses 1-1 wieder ein Tick zu wenig und dieses Remis-Gedönse, da haben wir uns letzte Woche schon drüber aufgeregt, aber de facto, du hast einen Punkt mitgenommen, du hast dich durch einen Rückstand nicht ins Boxhorn jagen lassen, ein Mölders in aufsteigender Form. Wir haben es ja alles gerade besprochen, ich glaube, wir können das Ganze ein bisschen heller sehen. Und lieber
kurze Zwischenfrage, sollen sich etwa die Vorstadtkönige, die mit Leib und Seele geschrieben haben, in Remis-Könige umbenennen? Das wäre eigentlich
schade. Nein. Also ich muss jetzt sagen, Alex, es war einer der Schlechteren.
Ja.
Ja, den fand ich auch schlecht.
Bin ich Remi-König.
Alles besser Gute und übrigens. Tut trotzdem noch weh.
Alles stimmt. Gute übrigens nachträglich.
Alles Gute nachträglich, Löwenlegende. Aber ja, die Stimmung ist besser. Und lieber Alex, da möchte ich eine Person ins Spiel bringen, zu der wir guten Kontakt pflegen und die durchaus ein Statement gesetzt hat am Samstag. Und zwar auch irgendwie auf dem Rasen, aber nicht über diese 90 Minuten, sondern zu Beginn. Und am besten hören wir einfach mal ganz kurz rein. Wenn ihr jetzt nicht ganz versteht, aufgrund der Aufnahmequalität, was da so ist, ihr könnt gerne in den Shownotes nachlesen, aber das lassen wir jetzt einfach mal wirken. Wir übergeben quasi nochmal, oder wir schalten nochmal zurück zum Samstag und zwar und geben ab an Basti Schech.
Mein Verein für alle Zeit, für 1840 Jahre, liebe Löwen, diese rechte Seite unseres legendären Selbstvermarktes ist zum Glück keine neue Schürze, sondern eine ewige Seite. Und wenn man die letzten Tage und Wochen mit den Löwen hört und mit den Medien verfolgt hat, würde man meinen, die haben uns mal rausgerufen. Es wurde zu viel diskutiert, viel zu viel spekuliert. Aber wie immer im Fußball gibt es nur eine Lösung. Und die Mannschaft muss und wir die Antwort auf den Platz geben. Und wir selbst. Und wir selbst. Wir müssen die Verwaltung von der ersten bis zur letzten Runde bedingungslos unterstützen. Egal was passiert. Und es bringt nichts. Wir werden in die Lage gestellt.
Ganz ehrlich, großartig. Ich bin, ja. Ich habe jetzt noch Gänsehaut. Ich will gar nicht wissen, wie das live im Stadionamt gewesen ist, lieber Alex. Und wir können auch sagen, dass wir sehr, sehr guten Kontakt zum Basti haben. Und lieber Alex, ja, wahrscheinlich hattest du feuchte Augen am Samstag mit deiner Bestkurve.
Tatsächlich, ja. Es war wirklich schon emotional, muss man wirklich sagen. Also er hat da einen Nerv getroffen. Ich glaube, bei vielen Fans, die im Stadion waren, und das zeigt ja auch dann die Reaktion auf diese Rede, wurde nicht überall gut aufgenommen, das haben wir auch schon gesehen, aber ich fand es in der Grundtonalität also perfekt, wirklich angemessen. Natürlich ist natürlich, du begibst dich in die Höhle des Löwen, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du Medienkritik betreibst oder Medienschelte, haben es manche genannt. Es ist gerade in der Münchner Medienbubble natürlich sehr, sehr schwierig. Aber ich fand es wirklich gut, dass Basti da klare Kante zeigt und habe ich ihm auch persönlich gesagt. Also ich fand es ja genau richtig. In dieser Situation genau die richtigen Worte und es hat so eine jetzt erst recht Stimmung auch im Stadion aufkommen lassen.
Ich wollte es gerade ansprechen, gefühlt war das schon eine ganz, ganz andere Atmosphäre als noch gegen Zwickau. Also was ich so am Fernsehen gehört habe.
War auch so. Also in den ersten Minuten war es, oder auch vor dem Anpfiff, da war schon mehr los, ja, absolut.
Nein, also können wir an dieser Stelle nur nochmal sagen, Applaus an Basti Schech, da gehört auch Rückgrat dazu, sowas zu tun. Ja.
Und du musst jetzt natürlich im Nachhinein das auch aushalten, was da teilweise dann auch daraus gemacht wird. Finde ich auch, ist auch okay, wenn man das nicht unbedingt feiert als angesprochenes Medium, ist durchaus legitim und muss ja auch nicht jeder geil finden. Aber ich fand es als Fan im Stadion perfekt.
Ja, und, also ich finde es auch nicht, dass es eine Medienschelte ist. Ich finde, also er sagt halt klar seine Position und die hätte aber auch jeder andere Löwe sagen können. Ja. Und er ist halt aber der das Mikro im Stadion in der Hand hat.
Ja.
Und er traut es sich offen auszusprechen. Ja. Was heißt, er muss jetzt die Reaktion aushalten? Hey, ganz ehrlich, ich darf offen meine Meinung sagen.
Eben.
Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja. Er hat niemanden beim Namen genannt. Der Basti ist wirklich einer, ich glaube, er wird auch hingehen und dann konstruktive Kritik den anderen gegenüber äußern, die es in seinen Augen getan haben. So ein Typ ist er.
Ja.
Aber jetzt hat ihn dafür zu bestrafen oder irgendwas anzukreiden, nur weil er was gesagt hat, was positiv in der Kurve angekommen ist, finde ich lachhaft.
Und nur darum geht's ja. Es geht darum, die Stimmung im Stadion aufzuheizen. Und solange das nicht unter der Gürtellinie ist, und das war es ja bei Weitem nicht, finde ich das absolut angemessen. Und ich fand auch, das in der Sache fand ich es auch richtig, weil mich hat es schon auch gestört, dass jetzt da, ich habe ja mit ihm ein bisschen Kontakt gehabt danach. Es ging ja auch darum, dass zum Beispiel die Transferpolitik von Günter Gorenzel jetzt zerrissen wurde und ja, er hat alles falsch gemacht. Das Gleiche, was im Jahr davor noch überragend war, soll jetzt auf einmal schlecht sein. Also das ist einfach, auch analytisch greift es ja viel zu kurz. Und da Günter Gorenzel ein Scheitern irgendwie vorzuwerfen, ist halt einfach, also völlig drüber.
Ja. Nein, es bringt jetzt auch nichts, sorry. Also
du siehst ja auch, es sind Kleinigkeiten, die da entscheidend sind. Wenn du letzte Woche gegen Ferl, wenn Merv Biancari den Handelfmeter bekommt, wenn Sascha Mölders in der Nachspielzeit jetzt am Samstag den Ball irgendwie über die Linie gedrückt bekommt, wo dann der Tormann irgendwie noch dazwischen ist, weil Mölders den Ball nicht gescheit trifft, oder ich weiß gar nicht, wie die Szene genau dann zu Ende gegangen ist, aber da hast du ja die Riesenchance aufs 2:1, dann explodiert dir das Stadion und dann ist auf einmal wieder alles top und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das sind Kleinigkeiten, die letztes Jahr hinkaut haben, die funktionieren heuer nicht. Auch das ist analytisch vielleicht zu dünn, ja. Natürlich gibt's Dinge, die einfach nicht funktionieren, Defensivarbeit und so, haben wir vorher schon drüber geredet, aber da jetzt ein kollektives Scheitern irgendwie hinein zu interpretieren, das ist einfach völlig drüber.
Das ist ja
Quatsch. Und genau darum ging es in der Rede von Basti Schächer auch.
Zumal Dinge, du bist ja auch nicht, also jetzt sind wir doch mal ehrlich, wir spielen immer nur unentschieden. Wir sind hier nicht die Schießbude der Liga.
Nee, eben.
Auf gar keinen Fall.
Kleiner Faktor, schönes Stichwort Anja, bringt mich noch zu einem letzten Faktenfloh für heute tatsächlich.
Das gibt 0:4 von Türkgücü.
Nee. Nein. Aber die Spiele des TSV 1860 München sind die zwei torärmsten in der dritten Liga. In 11 Spielen gab es nur 21 Tore bei Spielen mit Löwenbeteiligung. Weniger Tore gab es nur in Spielen mit den Würzburger Kickers. Da gab es 20.
Und 19 davon gegen die Würzburger Kickers.
Es sind 5:15.
Ah, okay, fast.
Knapp daneben. Nein.
Aber ich muss mich jetzt auch nicht mit den Würzburger Kickers vergleichen.
Nee. Nein. Eine kleine Sache möchte ich hier noch einwerfen, und da sind wir auch drauf hingewiesen worden. Und Alex, da waren wir uns, glaube ich, einig an diesem Wochenende. Ich möchte es gar nicht großartig breit treten, aber es ist etwas, was mir auch schon seit längerem auffällt. Und jetzt sind wir das erste Mal wirklich extern darauf angesprochen worden. Ja, auf dem Fußballplatz geht es mal derbe zu. Da sagt man mal Dinge, die nicht so schön sind. Da ruft man auch mal Dinge oder singt Dinge, die man im normalen Leben definitiv nicht von sich gibt. Aber eines stört mich gewaltig, ein Relikt aus den 90ern. Und das ist dieses unsägliche Rufen bei Abstößen des gegnerischen Keepers. Ich werde jetzt die Worte nicht in den Mund nehmen. Ich sage nur, so, ihr wisst ja alle, was dann, gemein ist. Und dann der
Zusatz ist für mich am allerschlimmsten. Ich meine, als jemand als Hoeneß beschimpfen, das von mir aus. Aber das, was danach noch kommt, finde ich,
die sexuelle Ausrichtung, sorry.
Das eigentlich Verwerfliche. Also wir sind im Jahr 2021, und wenn das als Schimpfwort benutzt wird, fehlt mir jegliches Verständnis. Bei den ersten drei Ausrufen sage ich noch, okay, wenn ihr wollt, dann macht's das von mir aus. Da weiß auch, glaube ich, jeder Tormann, dass das jetzt kein persönlicher Angriff auf ihn ist, sondern dass man das halt so macht irgendwie. Aber mich stört gerade dieses letzte Wort.
Ja.
Weil das geht einfach nicht. Und dann gibt's manche, die setzen dann noch hinterher, Oli Kahn ist deine Mutter, ja gut, von mir aus. Das sollen sie machen.
Ja. Aber ganz ehrlich, schwul ist kein Schimpfwort mehr.
Nee.
Also, das war's ehrlicherweise auch nie. Und wer das nicht versteht, dem erklären wir
das. Ich bin tatsächlich immer wieder erschrocken, wie viele das noch rufen.
Ja. Sorry, hört's auf bitte damit. Hört's einfach auf. So. Haben wir das auch mal ganz deutlich gesagt.
Es gehört in kein Stadion.
Nein.
In gar keins.
Es ist mir wurscht, ob das Fußball, Eishockey, Handball oder Hallenhalmer ist. Das ist mir wurscht. Ja. Leute, hört's auf mit dem Schmarrn. So. Huck, wir haben gesprochen. Aber auch wir gehen heute mit guten Nachrichten raus. Beziehungsweise ein Blick noch nach vorne. 60 jetzt am Freitag in Buchbach im Toto-Pokal. Wir haben es vorhin in unserer Sprachnachricht gehört. Vorteil, dass 60 im Spielrhythmus bleibt? Ich würde sagen, ja.
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 Auch kein einfacher Gegner.
Absolut nicht, nein.
Buchbach ist im Flow, Vierter in der Regionalliga. Die sind
wahnsinnig gut drauf, ja.
Und gewiefter Hund spielt da. Aha. Alex, Petrovic.
Ja.
Ja.
Vorsicht.
Gefährlich.
Nicht unterschätzen. Spiel läuft
ich
live.
Ich würde da jetzt nicht unbedingt, ganz ehrlich, ich würde da nicht unbedingt meinen B-Kader hinschicken.
Nein,
dann nee. Wird in Buchbach wird steigen passieren. Sie dir auf die Füße.
Das Spiel
da
auf
haben Sie das gelernt, nämlich dir richtig reinzusteigen, wenn Sie wollen.
Richtig dreckig Fußball spielen, ja. Das im positiven Sinne.
Ja.
Ja.
Das können Sie.
Ich mag das im Buchbach.
Ja. Ja.
Ich war da einmal, ich fand es super schön.
Ich auch, tolle Atmosphäre, einfach und absolut, das wird ein spannender Pokalfight Freitag um 18.60 Uhr live auf Löwen TV. Schaut es euch an.
Wird sich und ausverkauft.
Und
also
ausverkauft.
Wer hinfahren will, soll es nicht machen am besten.
Lasst es. Nein. Wir werden drüber sprechen, wie das Spiel läuft beim nächsten Bergfest, dann Folge 30 im Übrigen. Zwei gute Nachrichten noch. Die U11-Junioren des TSV 1860 München haben den Merkur-Cup gewonnen in Unterhaching. Herzlichen Glückwunsch. Und sind jetzt mit 11 Siegen zusammen mit dem FC Bayern Rekordsieger. Grandios. Applaus, liebe jungen Löwen. Und die Löwinnen ballern.
Oh ja.
Erstes Heimspiel in der Liga und ich muss den Namen nochmal. Gegen Centro Argentino de Munique.
Das ist so geil, oder?
Unfassbar. 9:0
mhm.
Und damit hat die Tabellenführung natürlich übernommen. Glückwunsch, liebe Löwinnen. Ganz, ganz stark. Was noch ein bisschen ausbaufähig ist, ist die Zuschauerzahl von 100. Da geht noch ein bisschen mehr.
Ist tatsächlich überraschend wenig, weil im Stadion ist es auch durchgesagt worden, dass in, wo haben sie gespielt? In Heidhausen? Oder so?
In der St. Martinstraße, jetzt.
Yes. Genau, irgendwo in der Nähe sogar. Also wirklich fußläufig vom Grünwalder Stadion entfernt und dazwischen hat noch die dritte Mannschaft gespielt. Also es wäre eigentlich zeitlich genau ausgegangen, sich die erste Mannschaft der Löwen anzuschauen, dann die dritte und dann gleich am selben Platz die Frauenmannschaft. Also es wäre ein Löwensamstag gewesen für viele Fans, aber die meisten haben es dann wahrscheinlich nur noch zum Giesinger Bräu geschafft und nicht mehr weiter.
Schade eigentlich. Also diese Flutlichtatmosphäre dort, also wenn man sich mal die paar Fotos da anguckt, schon ziemlich nice. Also in der A-Klasse München geht's zu den Löwinnen. Wie gesagt, also Top-Saison statt hingelegt, dem 2:0 in Ottobrunn folgte ein 9:0 jetzt gegen Centro Argentino de Munique und Laura Kreuzer ballert, kann ich nur sagen. Viererpack. Stark. Und weiter geht's übrigens dann am kommenden Sonntag, den 10.10. um 10.45 Uhr schon, quasi früh shoppen, bei der Spielgemeinschaft des FC Drei Stern und vom DJK Sportbund München Ost. Und liebe Anja, das ist ja quasi für dich, ja, wir haben schon gesagt, emotional eine Zerreißprobe. Genau. Nein, also, Werbung für die Löwinnen geht's hin. Vor allem die Löwenherren spielen am Freitag. Habt ihr am Sonntag nichts vor? Also, ab in den Münchner Osten, würde ich sagen. Und das heißt, auch wenn jetzt die dritte Liga eine kleine Pause einlegt und es sind ja auch schon, ja, wir haben jetzt heute Folge 29, es sind auch 29% der Saison schon gespielt in der dritten Liga.
Aha.
Wir machen aber keine Pause. Na, uns gibt es nächste Woche ganz normal wieder. Dann sprechen wir wieder über den Löwenkosmos. Ich frage erstmal in die Runde, haben wir irgendwas vergessen, ihr beiden?
Ich glaube nicht.
Nö.
Dann wollen wir nochmal verweisen auf unser Bergfest-Phone. Ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken, wenn WhatsApp wieder funktioniert. Tut's ja Stand jetzt ja gerade immer noch nicht, aber im Normalfall könnt ihr uns über WhatsApp jetzt mittlerweile Sprachnachrichten schicken. Ihr habt's gehört, seid dabei am Podcast-Stammtisch. Ihr erreicht uns unter der 0177-412-5984. Schickt uns Sprachnachrichten, werdet Teil dieses Löwenstammtisches und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder zu Folge 30. Bleibt gesund, bleibt uns treu, klickt auf Facebook, Twitter, Instagram. Wie gesagt, wenn es funktioniert, lasst ein Like da, abonniert diesen Podcast, erzählt es weiter und der wichtigste Tipp, wie jede Woche, bleibt vor allem eins, löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.